Ja, ich freue mich heute an diesem ganz besonderen Gottesdienst diese Predigt zu halten. Und wie Daniel ja schon angeteasert hat, habe ich der Predigt einen Titel gegeben: Wie wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und ich vermute, dass das Sprichwort nicht von Frauen erfunden worden ist, weil einer Frau und Mutter würde das wahrscheinlich nie passieren. Ja. Heutzutage haben wir ja alle so eingebaute Badewannen. Da wird das wahrscheinlich sowieso nicht passieren, weil man ja dann einfach nur den Stöpsel zieht und das Wasser ablässt. Ja? Aber ich stelle mir das so vor, dass dieses Wortspiel wahrscheinlich in so einer Situation entstanden ist. Ja? Einmal die Woche ist großer Waschtag, irgendwann im finsteren Mittelalter oder so. Und dann hat man da so einen großen hölzernen Waschzuber und dann wird da heißes Wasser reingemacht und Seife. Und dann wird vom Kleinsten bis zum Größten da gebadet. Ja, und vielleicht hat der ein oder andere das sogar noch in seiner Kindheit so erlebt. Und irgendwann ist das Wasser halt eben dreckiger als die Leute, die man drin versucht zu waschen. Und dann sind alle hoffentlich sauber geworden. Und dann kippt man wahrscheinlich diesen Zuber um oder aus oder irgendwie so, ja, und stellt ihn wieder in die Ecke. Und schwierig wird das natürlich dann, wenn, und so stelle ich mir das vor, ja, dass die Frau vielleicht sagt, hier, ne, das letzte Kind, bade das mal, Schatz, ja, und gibt ihm noch mit auf den Weg, aber schütt das Kind nicht mit dem Bade aus, ja. Also der Mann, der dann diesen schweren Zuber vielleicht auskippt und nicht vorher kontrolliert hat, ob das Kind da ist. Und ich denke, diese Redewendung, keine Ahnung, ob die wirklich eine Hilfe ist, um das zu verstehen, aber wir verstehen ja, was gemeint ist, ne? Dass wir eben die wichtigen Dinge von den vielleicht nicht so wichtigen Dingen trennen. Ja? Also in diesem Zuber, wenn da ein Kind drin ist, dann soll das natürlich nicht ausgeschüttet werden. Ne? Das Kind müssen wir vorher rausnehmen, das müssen wir sichern, das müssen wir abtrocknen und ins Bett tun. Ja? Und das dreckige Wasser, das kann natürlich weg. Ja? Das braucht da auch nicht rumzustehen. Und ich hoffe, dass euch das noch nicht passiert ist. Und wir haben ja heute einen besonderen Gottesdienst in der Hinsicht, dass die meisten Männer auf einer Männerfreizeit sind. Und vielleicht ist euch das schon aufgefallen, dass der Frauenanteil, der ja in Kirchen normalerweise sowieso eher ein bisschen größer ist als der Männeranteil, bei uns hält sich das, glaube ich, halbwegs die Waage, aber heute nicht. Heute spreche ich hier zu Frauen und Müttern und Omis und vielleicht auch noch ein paar Teenies und Kindern. Und ich freue mich auch, dass einige Männer doch noch da seid. Ihr seid auch natürlich herzlich willkommen hier in dieser Runde und schüttet hoffentlich das Kind auch nicht mit dem Bade aus. Ja, wir setzen ja fort in unserer Predigtserie von Jesus Leben lernen. Und der Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, ist aus dem Matthäusevangelium. Ihr dürft gerne schon eure Bibeln aufschlagen im 5. Kapitel. Wir werden uns gleich auch die Verse anschauen von Vers 17 bis 20. Und Zeiten der Veränderung waren schon immer auch Zeiten großer Verunsicherung. Und mir scheint es so, dass wir gerade auch wieder sehr viele Veränderungen erleben. Eigentlich in den letzten Jahren haben wir immer wieder eine Krise nach der anderen und mit jeder Krise kamen auch viele Veränderungen. Ich weiß noch, Corona wird jetzt gefühlt hinter uns, ja, all die Veränderungen, wo man gefühlt von Woche zu Woche neue Regeln hatte, was man jetzt durfte und wie man sich jetzt verhalten musste und wer da wie mit welchem Abstand und so weiter. Das war eine sehr große Zeit der Veränderung und auch der Verunsicherung. Und auch seitdem hat man das Gefühl, es ist auch nicht viel besser geworden heutzutage. Ja? Und es gibt so drei große Fragen, die man sich in Zeiten der Veränderung immer wieder stellt. Zumindest geht es mir so. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch die auch schon mal gestellt habt. Vielleicht bewusst, vielleicht aber auch einfach unterbewusst. Ja? Die große Frage ist immer, was kommt, was bleibt und was geht? Ja? Was ist zu erwarten? Was bleibt? Ja, was ist das Kind, das wir behalten wollen, ja, das wir eben nicht mit dem Bade ausschütten wollen? Und was kann gut und gerne ausgeschüttet werden und weg damit, weil es einfach ausgedient hat und nicht mehr gebraucht wird oder vielleicht sogar Probleme bereitet? Und diese Fragen haben sich Menschen immer wieder gestellt, auch die Menschen, die Jesus begeistert und vielleicht auch ein bisschen besorgt bei der Bergpredigt zugehört haben. Und ja, mit Jesus, alle die hier vielleicht schon regelmäßig in den Gottesdienst gekommen sind, die mit uns Ostern und Weihnachten gefeiert haben, die werden das spätestens dann mitbekommen haben. Ja, mit Jesus beginnt eine radikale Veränderung in der Weltgeschichte. Es ist nicht zufällig, dass wir heute immer noch vor und nach Christus zählen. Es zeigt an, dass hier mit Jesus eine neue Zeitrechnung beginnt. Er macht alles neu. Und viele der Vorstellungen und Bräuche und Riten und Ideen, die die Menschen hatten und haben, stellt Jesus auf den Kopf. Oder? Wahrscheinlich aus christlicher Perspektive müsste man richtiger sagen, die Dinge, die auf dem Kopf stehen, die stellt er wieder richtig auf die Füße. Jesus bringt unglaubliche Veränderungen mit sich. Und wenn ihr die letzten Predigten gehört habt, ne, über die Seligpreisung, was das eigentlich bedeutet, mit Jesus zu leben, ja, da werden so viele Dinge wieder auf die Füße gestellt, die in unserer Welt Kopf stehen, sodass wir uns vielleicht sogar daran gewöhnt haben, dass es so gar nicht sein kann, dass wir denken, was ist das für eine Utopie, was ist das für eine Illusion, die Jesus da verkündet. Und Jesus erstellt sie richtig. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Salz sind in dieser Welt. Ja? Und damals war Salz leider nicht ganz so sauber, wie wir das heute kennen, weil heute, wenn ihr Salz nehmt und wenn das Salz weg ist, dann ist alles weg. Ja? Aber früher war das so, dass man Salz nie so ganz reingekriegt hat. Das heißt, da war immer ein bisschen Dreck, ein bisschen Staub, ein bisschen vielleicht Späne oder irgendwie so etwas mit dabei. Ja? Und wenn das Salz, das, was die Sache salzig macht, verschwunden war, dann blieb nur Dreck. Ja? Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Also achtet darauf, dass das, was euch so herausstellt in dieser Welt, dass das Licht, das ihr in dieser Welt seid, dass das nicht verloren geht, dass es nicht versteckt wird, dass ihr nicht am Ende diejenigen seid, die man mit dem Bade ausschütten kann, weil es nur noch Dreck ist, der weg kann. Und da setzt Jesus an. Man könnte meinen, Mensch, Jesus ist ja wirklich radikal, alles verändert sich jetzt. Ja, was gilt denn überhaupt noch? Es ist interessant, was Jesus hier gleich zu Beginn seiner Rede auch klarstellt. Und ich möchte das vorlesen aus Matthäus 5 von Vers 17 bis 20. So, ja, da ist auch der Text. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus macht hier gleich zu Beginn der Bergpredigt deutlich, Gott hat sich nicht verändert. Viele Dinge müssen wieder auf die Füße gestellt werden. Aber Gott ist derselbe. Und auch Gottes guter Wille für unser Leben hat sich nicht verändert. Und wir wollen uns das heute anschauen, wie bildlich gesprochen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wenn wir von Jesus leben lernen, wie gehen wir dann mit dem Alten Testament um? Mit den Gesetzen, mit den Prophetien? Und wie führen wir unser Leben in der Nachfolge Jesus so, dass wir weder gesetzlich noch gesetzlos werden? Und das Erste, was Jesus hier zeigt, ist, Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Wir lesen in Vers 17 und 18, ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Gesetz und die Propheten. Im Alten Testament, die hebräische Bibel ist ein bisschen anders aufgebaut, wie die Bibel, die wir heute in der Übersetzung lesen. Und zwar ist es so, dass das Gesetz, die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, ne, die Geschichte, wie alles anfing, dann die Regelungen, die Gott dem Volk Israel gab, und da gibt es auch einige Erzählteile drin und dann nochmal ganz viele Fallbeispiele und Regelungen, wie man jetzt dieses Gesetz in den Alltag der Menschen damals Israel anwenden kann. Und dann finden wir in unserer Bibel dann viele Geschichtsbücher. Und die gehörten nach dem alttestamentlichen Verständnis zu den vorderen Propheten. Also die wurden auch als Propheten gesandt. So, heutzutage denken wir bei Propheten an Leute, die die Zukunft voraussagen. Und das finden wir auch im Alten Testament. Vor allen Dingen, wenn wir da an die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel denken. Ja, die großen Propheten, die auch Prophetien über Jesus und über die Zukunft und über das Ende der Welt hatten. Das gibt es alles auch in der Bibel. Aber vor allen Dingen waren Propheten Menschen, die Gottes Botschaft, Gottes Wahrheit in die Gegenwart, in die gegenwärtige Situation der Menschen hineingesprochen haben. Man könnte sagen, das waren so ein bisschen wie Prediger heutzutage. Hoffentlich tun wir das als Prediger auch, ja, dass wir die Botschaft Gottes, ja, und den Gott der Bibel, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, dass wir diese Botschaft immer und immer wieder neu hineinsprechen in die Situation. Und manchmal haben sich Situationen verändert. Ja, das Volk Israel hat eine lange Geschichte von Auszügen, Umbrüchen, schönen Zeiten, schwierigen Zeiten, ganz traumatisierenden, zerstörerischen Zeiten, wo sie aus ihrem Land wieder rausgerissen werden und in die Verbannung wieder wandern. Und die ganz große Frage, die immer und immer wieder gestellt ist, ist: Was geht, was bleibt, was kommt? Ja? Und die Propheten damals haben nicht nur die Geschichte Gottes erzählt und nicht nur auf die Zukunft verwiesen und gesagt, schaut mal, was Gott für die Zukunft für euch vorbereitet hat, sondern sie haben vor allen Dingen in die Situation des Volkes hineingesprochen. Sie haben sie daran erinnert, was Gott eigentlich für eine Absicht hat. Sie haben sie häufig daran erinnern müssen, dass ihre eigene Schuld und ihre eigene Sünde sie dahin gebracht hat, in das Elend und die Not, die sie dort haben. Und leider sind auch das, was wir in unserem Alten Testament als Geschichtsbücher bezeichnen, die gelten im Hebräischen als prophetische Bücher, weil sie eben quasi aktualisiert beschreiben und erzählen und den Menschen eine Botschaft mitgeben, wie sie ihr Leben so gestalten und vor allen Dingen so ändern müssen, dass die Botschaft Gottes, die Absicht Gottes wieder Geltung findet in ihrem Leben. Also wenn Jesus sagt, ich spreche über das Gesetz und die Propheten, dann meint er das ganze Alte Testament. Dort gab es dann auch noch einen Bereich, der hier nicht explizit genannt ist, aber den Jesus sehr wohl auch meinte, das sind die Schriften. Wir haben heute einen Psalm gelesen. Ja? Es gibt das Buch der Sprüche mit ganz vielen klugen Weisheitssprüchen, ja, wie wir quasi das Richtige und das Gute tun können in unserem Alltag. Also das ganze Alte Testament, meint Jesus, sagt Jesus, ich komme nicht, um es aufzulösen. Die NGÜ erklärt das so, nicht außer Kraft zu setzen. Und wisst ihr, damit sprach Jesus damals schon gegen eine Tendenz, die sich leider vielleicht auch bis heute immer wieder auch zeigt, nämlich die Tendenz, Gottes Wort in irgendeiner Weise aufzulösen, außer Kraft zu setzen, abzuschwächen. Und damals war es so, dass zum Beispiel die Sadduzäer, das war eine religiöse Partei, die vor allen Dingen so die religiöse Elite abgebildet hat. Dazu gehörten die Priester und so weiter, die Leviten. Das waren Leute, die dann zum Beispiel in der Hinsicht angefangen haben, das Gesetz aufzulösen, dass sie gesagt haben, ja, also die fünf Bücher Mose, das lassen wir mal gelten, aber diese ganze Negativität der Propheten, ja, und die Schriften und das Ganze, das ist nicht wirklich Gottes Wort, sondern nur die fünf Bücher Mose. Und Jesus, er macht deutlich, nee, das lasse ich nicht gelten. Es gab auch von christlicher Seite immer wieder Angriffe auf das Alte Testament. Ein ganz bekannter Angriff ist der von Marcion, das war ein Christ oder einer, der sich zumindest als Christ bezeichnet hat und der den Eindruck hatte, das Alte Testament, das ist alles, das ist nicht der liebende Gott. Das ist irgend so ein böser Teufel, der dort dargestellt wird. Da spielte sicherlich auch Antisemitismus eine Rolle. Und dieser Markion hat gesagt, so, wir müssen die Bibel befreien von diesen ganzen hässlichen Ideen aus dem Alten Testament. Da hat er gesagt, das Alte Testament sowieso vergessen wir, ja, das ist alles Vergangenheit. Und auch im Neuen Testament, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, gibt es ja sehr viele Bezüge zum Alten Testament. Da ist er dann auch mit dem Rotstift rangegangen und hat gesagt, so, wir müssen auch das Neue Testament befreien von all diesen alttestamentlichen Einflüssen und hat dann da zusammengestrichen, bis am Ende nur noch ein kleiner Rest übrig blieb an paulinischen Schriften, also Briefen von Paulus. Und ich glaube, das Lukas-Evangelium hat er weitestgehend stehen gelassen, ohne natürlich die alttestamentliche Zitate und so weiter. Und zu Recht hat die christliche Kirche sich dann dagegen gewehrt und gesagt, lieber Markion, das ist nicht wahr. Ja? Und sicherlich haben sie auch auf Matthäus 5 und Jesu Aussagen verwiesen über das Gesetz und gesagt, nein. Also du liest vielleicht dein Altes Testament einfach nicht richtig, dass du da eben das Gute und das Richtige nicht unterscheiden kannst von dem, was vielleicht die Form oder die Geschichte ist. Und haben den auch als Irrlehrer dann in die Schranken gewiesen. Ja? Und so sehen wir, dass es immer wieder Versuche gegeben hat. Und Jesus sagt, nein, ich bin nicht so ein Versuch zu sagen, früher war alles schlecht. Ja, wir vergessen das jetzt und wir machen was ganz Neues. Was tut Jesus dann? Er sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Um volle Geltung zu verschaffen, erklärt die Neue Genfer Übersetzung. Und Gerhard Meyer hat in seinem Matthäus-Kommentar das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, das passiert in zweifacher Hinsicht hier mit Jesus. Zum einen zeigt Jesus uns das volle Maß des Gottes Willens ohne Einschränkung und ohne Verfälschung. Jesus sagt, erfüllen heißt, ich zeige euch, wie es schon in der Moderation angeklungen ist, ich zeige euch, was Gottes wirkliche Absicht war. Jesus zeigt uns das mit seinem Leben. Und das Zweite ist, sagt Gerd Meyert, Jesus wird diesem Gotteswillen in seinem ganzen Leben ohne Einschränkung gerecht. Also Jesus tut all die Forderungen des Gesetzes. Er sündigt nie. Er erfüllt jede einzelne Aussage, jede einzelne Prophetie, jede einzelne Weisheit, die wir in den Sprüchen zum Beispiel lesen können, jede einzelne tiefe Emotion der Liebe, der Hingabe, des Suchens nach Gott. All das, wie wir es zum Beispiel in den Psalmen finden, all das, sagt Gerd Meyer, erfüllt Jesus in seinem Leben. Er erfüllt in der Lehre und im Leben. Jesus erbringt nicht nur die Lehre, die Absicht, das, was Gott eigentlich gesagt haben wollte im Alten Testament, vollkommen zur Blüte und zur Klarheit. Er lässt das wirklich lebendig werden. Wie wir schon in der Moderation gehört haben. Er sagt, schaut mich an, dann seht ihr Gott den Vater. Ja, wer mich sieht, der mein Leben sieht, der sieht, was es bedeutet, vollkommen Gottes Gesetz und die Propheten, das ganze Alte Testament zu erfüllen, zu verstehen und zu erfüllen. Und Jesus, er setzt noch einen drauf, er macht das nochmal ganz deutlich. Ja, er sagt, das kleinste Jota, der kleinste Buchstabe war ein Jota im Hebräischen. Das ist wie so ein umgedrehtes Komma. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, ja, wenn man mit Feder und Tinte schreibt, dann kann so ein kleines Pünktchen oder so ein kleines Strichchen ja auch schon mal verrutschen. Und Jesus sagt, nein, das ist so wichtig, da gibt es keine Toleranz. Ein Tüpfelchen, man kann das vielleicht vergleichen so mit einem Strich, bei einem Buchstaben, ne? Also zum Beispiel der Unterschied zwischen P und R, wenn man die groß schreibt, ne, ist ja dieser eine schräge Strich. Ja? Und im Hebräischen ist das natürlich ein bisschen anders, die Schrift ist ganz anders als die deutsche, aber auch dort gibt es so ganz kleine Unterschiede bei Buchstaben, die dann natürlich den Buchstaben verändern. Ja? Wenn man den Strich ein bisschen zu lang macht oder an der falschen Stelle ansetzt oder einfach eine kleine Schwingung quasi weglässt und jeder, der schon mal schreiben gelernt hat, der weiß, wie mühsam das manchmal sein kann, ja? die Buchstaben richtig zu lernen und dann auch zu unterscheiden zu lernen und dann auch richtig zu schreiben. Ja? Wir haben 4 Kinder und da, wenn man den Kindern da so beim Schreibenlernen zuschaut, dann merkt man ein bisschen wieder was, wie mühsam das auch sein kann. Und Jesus sagt, nicht mal so ein kleines Strichchen, gar nichts davon will ich auflösen, sondern alles davon will ich erfüllen. Nichts vom Gesetz, nichts von den Propheten, nichts von dem Alten Testament verliert an Bedeutung. macht Jesus deutlich. Und das Interessante ist, und da müssen wir aufpassen, er sagt nicht, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles eingefordert ist. Sondern er sagt, bis es geschieht. Und ich glaube, damit macht Jesus einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Der wird den Zuhörern vielleicht damals noch gar nicht so bewusst geworden sein. Später ist es den Christen sehr bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet. In Christus und nur in Christus geschieht, was das Gesetz und die Propheten fordern und erwarten. Jesus erfüllt das Alte Testament in seiner Person, in seinem Leben, in seinem Lehren, in seinem Leiden und in seinem Sterben. Und egal welches Gesetz wir nehmen aus dem Alten Testament, wir alle sind schuldig geworden vor Gott und verdienen die entsprechende Strafe. Und im Alten Testament hat Gott quasi so eine Lösung kreiert für die Menschen damals, dadurch, dass sie Opfer oder bestimmte Rituale im Tempel vollziehen konnten, wenn sie erkannt haben, ich bin schuldig geworden und ich will es wieder gut machen. Natürlich war den Menschen damals auch klar, dass der Tod eines Tieres niemals den Mord an einem Menschen wieder gut machen kann. Es ist quasi eine symbolische Handlung, die die Menschen damals getan haben, um ein Zeichen zu setzen, zu sagen, es tut mir leid. Wir nennen das Buße. Zu sagen, ich kehre um. Ich war auf dem falschen Weg, weg von Gott. Ich habe Dinge getan, wo Gott gesagt hat, das ist nicht gut. Und ich erkenne das und ich kehre wieder um zu Gott. Und ich versuche wieder zu ihm zu kommen. Es tut mir leid, ich bereue und vor allen Dingen, ich vertraue darauf, dass Gott mein Schuldproblem, das ich selber nicht lösen kann, löst. Und im ganzen Alten Testament sehen wir das, dass all die ganzen Opfer und Rituale am Ende eigentlich nur ein Hinweis darauf sind, was Gott von langer Hand geplant hat, nämlich seinen Sohn, Jesus Christus selbst, als das vollkommene Opfer stellvertretend für uns zu bringen. Das ist total wichtig, dass wir das verstehen, dass all diese Opfer und Rituale im Alten Testament nur Symbole sind, Hinweise darauf, was in Jesus Christus real, wirklich dann erfüllt wird. Jesus Christus, der wirklich schuldlos ist, stirbt stellvertretend am Kreuz, um unsere, um deine und meine Schuld zu tragen, zu bezahlen und zu sühnen. Und auf diesem Weg erfüllt Jesus nicht nur das Gesetz, sondern er erfüllt auch die Prophetien. Die Prophetien im Alten Testament, es fängt schon im ersten Buch Mose an, Kapitel 3, Vers 15, wo Gott dem Menschen, den er aus dem Paradies vertreiben muss, wegen seiner Sünde, ein Versprechen gibt und sagt, es wird der Tag kommen, da wird ein Nachkomme da sein, der dieses Schuldproblem wieder lösen wird. Und es gibt im Alten Testament hunderte von Prophezeiungen, die zum Teil sehr detailliert sind, die voraussagen, dass ein Erlöser, ein Messias, ein Retter kommen wird und wie er sein wird und die sich buchstäblich im Leben von Jesus Christus erfüllt haben, in seinem Leben, in seinem Leiden, vor allen Dingen auch in seinem Sterben. Und das Alte Testament hilft uns auch, das zu verstehen, die Tragweite unserer Schuld. Wenn du meinst, du bist ein guter Mensch, und Gott könnte ja eigentlich ganz zufrieden sein mit dir, weil du hast vielleicht noch niemanden umgebracht. Dann kann das Alte Testament da auch eine sehr heilsame Kur sein. Lass uns mal einen Blick werfen, zum Beispiel auf die 10 Gebote, 2. Mose, Kapitel 20, da finden wir sie und vielleicht habt ihr sie auch mehr oder weniger auswendig parat. Wenn wir uns das anschauen, was Gott dort als grundsätzlich richtig und wichtig für unser Leben betrachtet und beschreibt, dann müssen wir erkennen, niemand von uns kann sich davon schuldfrei sprechen. Das Alte Testament ist voll von Geschichten von Männern und Frauen, die, obwohl sie sich die größte Mühe gegeben haben und wirklich eine enge Beziehung mit Gott gelebt haben, trotzdem auch die schlimmsten Versager und Verbrecher gewesen sind. Niemand von uns kann sich von der Schuld freisprechen. Das Alte Testament macht uns das sehr, sehr deutlich. Wer von uns hat nicht schon mal gelogen? Wer war nicht schon mal ungehorsam oder neidisch, hat vielleicht begehrlich auf jemanden geblickt? All das, sagt Gott, ist eine Sünde, die unser Leben mit Gott und unser Leben in einer guten Gesellschaft stören und zerstören. Und egal wie sehr wir uns anstrengen, wir schaffen das nicht, aus eigener Kraft nicht zu sündigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so geht es mir. Je mehr ich mich bemühe, desto offensichtlicher wird mir mein Unvermögen. Und wenn Jesus nicht da wäre, dann gäbe es eigentlich nur so zwei Ausflüchte. Ich sage bewusst Ausflüchte, weil eigentlich sind das auch keine Lösungen für das Problem. Sie machen das eigentlich nur schlimmer. Aber zwei Ausflüchte, und diese Ausflüchte finden wir bei vielen Menschen im Alten Testament und auch heute. Nämlich der eine Ausflucht ist, Gottes Anspruch runterzuspielen. Zu sagen, Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen, aber ja, ist das denn Lügen, wenn man das oder jenes vielleicht verschweigt? Und so finden wir viele, viele, viele Beispiele, wo Menschen im Alten Testament und zur Zeit Jesu und wahrscheinlich auch heutzutage noch Gottes Anspruch versuchen, so ein bisschen runterzuspielen, um zu sagen, das vielleicht, ich habe ja noch keinen getötet. Ja, das ist, was dann sehr häufig kommt. Dann sagt er, muss doch eigentlich reichen. Oder was ist denn schon so schlimm daran? Ja, wenn man jetzt die Ehe bricht und so und fremd geht, aber das ist ja einvernehmlich gewesen und es hat ja auch nicht wirklich jemand geschadet und kann denn Liebe Sünde sein? Nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Wo wir Gottes Anspruch, der hier ist, und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, ja, keiner von uns möchte betrogen werden oder benutzt werden oder belogen werden oder bestohlen werden. Aber für uns selbst versuchen wir dann, das Ganze so ein bisschen runterzuspielen, damit wir irgendwie da noch diese Hürde nehmen können. Oder ein zweiter Ausflucht, dass man das eigene Versagen kaschiert. Und wir werden über beides noch sprechen müssen. Aber wisst ihr, die gute Botschaft ist, Jesus, er hat das Gesetz erfüllt, in jeder Hinsicht. Und dann ist er schuldlos an deiner und an meiner Stelle am Kreuz gestorben. Er hat dort die Strafe getragen. Er hat deine und meine Schuld und Sünde schon gesühnt. Und die gute Botschaft ist, das gilt für jeden Menschen, egal was du verbrochen hast, egal wie sehr du dich vielleicht als Versager fühlst, egal was passiert ist in deinem Leben. Jesus hat jede einzelne deiner Versagen schon getragen, schon bezahlt, schon gesühnt. Und er lädt ein, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir bereit sind, seine Vergebung anzunehmen, dass wir bereit sind, die Versöhnung mit Gott und die Versöhnung miteinander, die er uns schenkt, einfach anzunehmen und zu erleben. Paulus hat das in Römer 10 sehr schön mal auf den Punkt gebracht, Römer 10, einmal Vers 4 und dann Vers 9 bis 11. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, sagt Paulus, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Jesus Christus bringt das Gesetz Gottes quasi an sein Ziel, durch sein perfektes Leben, durch sein perfektes Lehren. Und dann Vers 9. Wie kann diese Gerechtigkeit, die in Christus erfüllt ist, zu unserer Gerechtigkeit werden? Sagt Paulus, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerettet und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, und hier wieder ein schönes Zitat aus dem Alten Testament, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist interessant, ne? Auch im Alten Testament, bei all den Opfern und Ritualen, die dort gefordert wurden, ging es am Ende eigentlich nur darum, vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott, dass er mit meiner Schuld zurechtkommt? Vertraue ich Gott, dass er mit meiner Sünde, mit meiner Unfähigkeit, mit meinem Versagen etwas anfangen kann, um daraus etwas Gutes werden zu lassen? Das ist die gute Botschaft, die in jeder christlichen Predigt dazugehört und zu der wir hier auch immer wieder einladen. Wir sagen, Jesus hat das für dich getan. Jesus erfüllt das Alte Testament und er lädt dich ein, diese Erfüllung auch für dich ganz persönlich in Anspruch zu nehmen. Durch den Glauben, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Und dann kommt ein zweiter Punkt, nämlich wahre Größe zeigen. Jesus macht nochmal deutlich, was das eigentlich bedeutet. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst, fängt Jesus nochmal an, und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Am Ende vom Matthäus-Evangelium, kurz bevor Jesus zurück zum Vater in den Himmel kehrt, gibt er seinen Jüngern, alle, die ihm nachfolgen wollen, nochmal einen Auftrag. Und dort wiederholt sich das, Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus ihnen sagt, und lehrt sie, also alle, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen wollen, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wir werden nächsten Sonntag in der Predigt, die dann dran ist, der Rest quasi von Kapitel 5, einige sehr konkrete Beispiele uns anschauen, wie Jesus die Gebote des Alten Testaments auf das Leben seiner Jünger anwendet. Und ich kann euch sagen, das wird auf jeden Fall spannend und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch herausfordernd und interessant. Jesus macht auf jeden Fall deutlich, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir mit ihm leben wollen, dann macht das einen großen Unterschied. Nicht nur im Blick auf unser ewiges Schicksal, sondern wirklich ganz konkret, wie wir hier und heute unser Leben gestalten. Und am Ende des Kapitels bringt Jesus das so auf den Punkt. Und ich finde das wichtig, dass wir das einmal hier kurz erwähnt haben, damit ihr versteht, was eigentlich die Zielsetzung von Jesus ist, wenn er hier zurückblickt auf das Alte Testament. Er sagt in Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus, er schiebt hier unseren ganzen Ausflüchten kategorisch einen Riegel vor, in zweifacher Hinsicht. Er wendet sich einmal gegen die Relativierung des guten Willens Gottes und auf der anderen Seite gleichzeitig auch gegen Scheinheiligkeit, so habe ich das mal genannt. Und das Überraschende ist, dass Jesus scheinbar sogar die Scheinheiligkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, dass er die sogar noch härter kritisiert, als vielleicht den Versuch, Gottes Gesetz zu relativieren. Nun, was ist das Problem der Schriftgelehrten und Pharisäer? Sie haben diesen schmalen Weg der Nachfolge, da sind sie dann immer rechts oder links oder beides vom Pferd gefallen. Entweder haben sie versucht, die guten Absichten Gottes durch irgendeine Wortakrobatik, man könnte es vielleicht auch Wortklauberei nennen, irgendwie auszuhebeln. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel gibt es ja das Sabbatgebot. Das Sabbatgebot heißt, dass man einen Tag der Woche darauf vertraut, dass obwohl wir nicht arbeiten, Gott uns trotzdem versorgt, damit wir uns ausruhen und auf Gott ausrichten können. Bei den Juden war das der Sabbat, bei uns ist es heutzutage der Sonntag. Wichtig ist dieses Prinzip des Ruhetages. Und es gab dann im Alten Testament und noch viel mehr in den jüdischen Regeln der Rabbiner ganz, ganz viele Regelungen, was man am Sabbat tun darf und was nicht. Und tatsächlich haben pfiffige Rabbiner einen Weg gefunden, wie man reisen kann obwohl es am Sabbat verboten ist. Und zwar gibt es ein Hintertürchen, nämlich wenn man über das Wasser fährt, ja, also mit einem Boot zum Beispiel, ne, fährt man über das Wasser, und wenn man jetzt mit einem Segelboot unterwegs ist, spielt es ja keine Rolle, ob es jetzt Sabbat ist oder nicht, ja, das Boot fährt ja weiter. Also ist auf dem Wasserfahren, im Gegensatz zu Reisen mit dem Esel oder zu Fuß, das ist halt beschränkt, ja, das soll man nicht machen, aber auf dem Wasserfahren ist okay. Also gab es pfiffige Rabbiner, die sich einen Trick ausgedacht haben. Und da versteht ihr ein bisschen, was ich meine mit Wortklaubelei. Die haben gesagt, ja schau mal, wenn ich jetzt einen Sack voll Wasser auf den Esel tue und mich dann draufsetze, dann reise ich ja auf dem Wasser. Also habe ich nicht gegen das Sabbatgebot verstoßen. Ja, und solche Tricks gab es zuhauf. Ja, die waren auch bekannt damals. Die Leute waren ja nicht doof. Oder ein anderes Beispiel, das Jesus auch nennt, das Gebot, die Eltern zu ehren, bedeutet vor allen Dingen, dass man sich im Alter um sie kümmert. Ja, damals war das auf jeden Fall so, das war die soziale Absicherung von alten Menschen, dass sie Kinder hatten, eine Familie hatten, die sich um sie kümmerte. Und die Eltern zu ehren bedeutet natürlich, sie auch, ihnen zu gehorchen und sie auch im Erwachsenenalter mit Respekt zu behandeln, aber vor allen Dingen bedeutet es, sie im Alter zu versorgen, damit die genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf, und wenn sie dann alt, krank und gebrechlich sind, ja, sie gut zu pflegen, sodass sie dann auch einen hoffentlich schönen und weitestgehend schmerzfreien Lebensabschnitt auch im Alter haben. So, jetzt haben sich pfiffige Leute etwas überlegt, wie man das aushebeln kann. Und sie denken, das ist doch ganz klar. Es steht sogar in den 10 Geboten, man soll die Eltern ehren. Und dann gab es viele Regelungen und so. Aber scheinbar, wenn man ein bisschen kreativ ist, gibt es da auch einen Weg. Und zwar haben die dann einen Weg gefunden, den Jesus dann auch kritisiert, dass wenn man das, was den Eltern an Unterstützung im Alter zustünde, wenn man das verspricht, im Tempel zu opfern, irgendwann einmal, ja, vielleicht später, ja, dann ist das ja quasi schon eine Spende, ja, die quasi nicht mehr für die Eltern verwendet werden darf. Ja, also, und dann gab es scheinbar Leute, die das dann benutzt haben, um die alten Eltern irgendwie dann links liegen zu lassen und völlig gesetzeskonform, in Anführungsstrichen, ja, sich da dieses Geld zu sparen und dieses Gebot, das Gott gegeben hat und das Jesus auch betont, einfach auszuhebeln. Und so gab es viele, viele Beispiele, ja, wo man quasi mit Wortklaubelei und ein bisschen Akrobatik, ja, hat man Gottes guten Willen in das Gegenteil verkehrt. Das meine ich mit Relativierung. Jesus sagt, es gibt keine Relativierung. Relativierung ist falsch. Gottes gute Absichten auszutricksen auf diese Weise macht es nicht besser. Oder ein anderes Problem, das ist vielleicht das andere Extrem, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten dann zum Teil wirklich wörtlich, sehr buchstäblich die verschiedenen Gesetze ausgelegt haben, und dann quasi, damit man ja nicht irgendwie dazu kommt, dieses Gesetz zu brechen, hat man noch so einen Zaun von Regeln und Gesetzen drumherum gebaut, damit man ja nicht in die Versuchung kommt, das ein oder andere Gesetz zu brechen. Und diesen Zaun, den man dann an Regeln und Riten und Vorschriften aufgebaut hat, der wurde dann nach außen hin sehr rigoros verfochten und aufrechterhalten. Ja? Und man hat dann auch immer mit dem Finger gezeigt auf all die schlimmen Finger, die das dann nicht so gemacht haben. Ja? Aber still und leise hat man diese Sachen gar nicht getan oder nur zum Schein getan, aber in Wirklichkeit hat man sie dann doch irgendwie umgangen, einfach vergessen oder ausgehöhlt. Ja, ist ein klassischer Fall von Scheinheiligkeit und Heuchelei. Und wenn man dann noch diese Scheinheiligkeit und Heuchelei verbindet mit Rechthaberei, ja, dass man sagt, aber hier im Gesetz steht es ja ganz klar, und dann fängt dann darüber zu streiten, dann entsteht ein ganz, ganz übler Cocktail. Und Jesus errichtet sich gegen beide Ausflüchte. Er sagt, weder Relativierung noch Scheinheiligkeit sind gut genug, um Gottes guten Willen, Gottes Absicht zu erfüllen. Und ganz ehrlich, ich möchte euch so einen kleinen Selbsttest mitgeben, der euch vielleicht hilft, selbst zu gucken, wo bin ich in der Gefahr, auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und der Selbsttest geht so. Was von diesen beiden Ausflüchten, also Relativierung, ja, zu tun, sagen, naja, hat Gott das wirklich so gemeint, vielleicht ist das ein bisschen zu krass, ja, vielleicht hat Gott es doch ein bisschen weniger ernst gemeint oder hier oder dort gibt es vielleicht Ausnahmen und so, ne? Also Relativierung. Oder Scheinheiligkeit, ne? Dass man nach außen hin sagt, ja, das ist alles böse und verdorben, aber in Wirklichkeit hebelt man es aus, macht sein eigenes Ding und wenn es keiner gesehen hat, wen interessiert es? Was von diesen beiden zwei Ausflüchten ist die Ausflucht, zu der du eher neigst? Ein kleiner Selbsttest, einfach für euch. Ihr müsst das jetzt auch nicht laut sagen, aber ich möchte euch ermutigen, da wachsam zu sein. Beides, macht Jesus sehr deutlich, verfehlt den Sinn und den Zweck des Gesetzes. Und es ist nicht der Weg zu Gott. Es ist nicht der Weg zu Gottes Gerechtigkeit und zu seiner Herrlichkeit. Und die Frage ist dann, wie dann? Wie können wir diesen schmalen Grat gehen? Und Jesus, er macht deutlich, dass wir zuallererst uns Gott in Jesus zuwenden müssen. Wir müssen seine Wahrheit in unser Leben lassen, auch wenn es schmerzhaft ist. Wir müssen anerkennen, wir sind Sünder und wir können uns selbst nicht retten. Und dann dürfen wir unser Vertrauen auf Jesus, auf sein Leben richten. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns den richtigen Weg zeigen wird. Schritt für Schritt, Tag für Tag lernen wir Gott und seinen guten Willen für unser Leben lernen und gehorchen und wir folgen ihm im Vertrauen. Im Vertrauen darauf, dass er mit uns an sein gutes Ziel kommt. Wisst ihr, da ist kein Raum für Selbstgerechtigkeit mehr, sondern nur noch für Dankbarkeit. Da ist kein Raum für Stolz, sondern nur für Demut. Da ist kein Raum für Hochnäsigkeit und Verachtung, sondern für Liebe und Freundlichkeit. Der Apostel Paulus hat das sehr schön, auch wieder im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8 bis 10, auf den Punkt gebracht. Er sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Übrigens auch ein Wort aus dem Alten Testament und auch ein Wort, das Jesus wiederholt hat und gesagt hat, das ist das wichtigste Gebot. Die Liebe, sagt Paulus weiter, tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, wenn wir ganz ehrlich sind. Und Paulus, er formuliert das auch sehr schön im Philipperbrief, Kapitel 3. Da nimmt er auch nochmal Rückblick, kritisiert das Verhalten mancher, die sich für Christen halten, aber sich wie Schriftgelehrte und Pharisäer benehmen. In Philipper 3, Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, sagt Paulus. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Damit meint er Leute, die darauf pochen, dass sie als Juden rechtmäßig beschnitten worden sind. Aber im Prinzip ist das nur ein Vorwand, den sie benutzen, um andere Menschen eine reinzuwürgen. Denn, Vers 3, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, also unsere eigene egoistische Fähigkeiten und Möglichkeiten. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte, und jetzt holt Paulus aus, denn er war früher selbst ein Pharisäer und wusste, wie das funktioniert. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es noch viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Und jetzt haltet euch fest, was Paulus hier behauptet. Er sagt, untadelig bin ich gewesen. Er sagt also, wenn wir jetzt vergleichen wollen, ne, ich habe auf jeden Fall das Gesetz erfüllt, nach den Maßstäben der Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber Das ist selbst für Paulus nicht genug. Er sagt in Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gleich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, Vers 12, sagt er, oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist, wie Paulus, das, was Jesus hier lehrt, die Erfüllung des Gesetzes, wie das Wirklichkeit werden kann. In der Liebe und vor allen Dingen in der Kraft, die Jesus Christus uns schenkt. Im Vertrauen darauf, dass Jesus das schafft, was wir selbst nicht schaffen können. Dass er Schritt für Schritt unser Leben verändert. Und dafür müssen wir, um nicht rechts und links von dem Pfad abzufallen, müssen wir unseren Blick, so wie Paulus, ganz auf Jesus Christus richten. Auf ihn und ihn allein. Dann kann man fragen, was gilt denn jetzt? Und was gilt vielleicht nicht mehr aus dem Alten Testament? Es wäre ein langer Vortrag, um das im Detail auseinanderzuhalten. Aber ich möchte euch so eine Faustregel mitgeben, die uns schon hilft. Einmal natürlich dieses, was Jesus selbst sagt, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten, dass das das gesamte Gesetz und die Propheten, die ganze Absicht Gottes schon zusammenbringt. Es ist wichtig, dass wir Gott und seine guten Absichten, die geistlichen Wahrheiten und die Prinzipien, dass wir an denen festhalten. Gott ändert sich nicht. Seine Absicht mit den Menschen sind Absichten der Liebe. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass du ein vollkommenes Leben führst, wo du selbst und alle Menschen, die mit dir in Berührung kommen, sagen, wow, was für ein toller, reifer, liebevoller, barmherziger, guter Mensch. Das ist Gottes Absicht für dein und mein Leben. Ja, die geistlichen Wahrheiten aus dem Alten Testament sind so wichtig, dass wir sie verstehen, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er uns liebt, dass er nur unser Bestes will. Die Prinzipien, die er uns mitgibt, die viele Weisheit, die wir da drin finden, wie wir ein gutes Leben in Beziehung zu Gott und in Beziehung zueinander führen können. Alle diese Prinzipien, die bleiben gültig und sind wichtiger denn je, gerade heutzutage, wo Menschen gefühlt überhaupt gar nicht mehr wissen, ob es so etwas wie Wahrheit gibt und welche Grundlage, wie wir in unserem Leben überhaupt noch haben können, die uns nicht morgen wieder unter den Füßen weggerissen wird. Und Jesus sagt, das Wort Gottes, das Alte Testament, das hat genau diese Botschaft, diese Wahrheit, diese Absicht, diese Prinzipien, die wir brauchen, um Halt zu haben. Das Alte Testament macht aber auch deutlich, Formen und Farben, die Umstände, die Situationen, die Personen, all diese Dinge können sich jederzeit ändern. Und wir sehen auch, dass Gott im Alten Testament in verschiedenen Situationen seine Wahrheit, seine Prinzipien, seine Wahrheit, auch seine Person verschieden zum Ausdruck bringt. Diese Dinge müssen immer wieder neu gefunden werden, ausgelotet werden, angepasst werden, damit das, was bleiben soll, bleiben kann. Damit das Wesen Gottes, dass seine Güte, seine Liebe, seine Treue für alle Menschen sichtbar, spürbar und erfahrbar bleibt. Man könnte sagen, das ist wie eine Übersetzungsarbeit. Gott, er bleibt der Liebevolle, der Ewige, der Wahrhaftige, der Gerechte, der Treue. Ja? Aber wie sich dieser Gott zeigt, verändert sich mit der Zeit, mit der Situation, mit der Person. Jeder von uns begegnet Gott auf eine einzigartige Art und Weise, weil Gott jeden Einzelnen von uns einzigartig gemacht hat. Und das ist in Ordnung. Ja? Und das ist auch so wichtig, dass wir da das unterscheiden können, damit wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ja? Wie schütten wir nun das Kind nicht mit dem Bade aus? Wenn wir dem Kind in die Augen schauen. An Weihnachten feiern wir Jesus, der als Kind geboren wird in einer Krippe. Wenn wir dem Kind in die Augen schauen und Jesus immer besser kennenlernen, dann wird es uns auch immer wieder leichter fallen und leichter fallen zu unterscheiden, was gehen muss und was bleiben soll. Und das Wichtigste ist, das möchte ich nochmal betonen, das als nochmal als Faustregel, als Prinzip mit auf den Weg geben. Wir folgen keinen Prinzipien, sondern wir folgen einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Amen.